Was? Vielen Dank für die tolle Atmosphäre und die Kondome. Cheers, Eric. Nur der HSV. Ah. Wir haben von Erik eine Karte bekommen erstmal mit nur der HSV und den selbstgeschriebenen Brief.
Aha.
Sieht aber eher aus wie eine Frauenschrift, aber sagen wir, es ist selbst geschrieben. ein 0-4-0 HSV-Gin.
Absolut, absolut.
Trocken wie das Dock 11, frisch wie die steife Brise, fruchtig wie das alte Land, klar wie die Raute. Nun gut. Fruchtig, dass ein Gin fruchtig schmeckt, weiß ich nicht, aber wir haben hier auf jeden Fall den Gin. Auf Insta könnt ihr das jetzt auch nochmal sehen. Vielen Dank, wir bedanken uns auf jeden Fall für das nette Geschenk und natürlich auch für die nette Folge mit ihm. Den werden wir zu gegebener Zeit natürlich mit ein paar Bieren, ein paar Köpis trinken, ist ja klar.
Auf jeden Fall.
Ja, schön, schön, freue ich mich. War eine schöne Folge. Können wir nach wie vor, ist das eine von unseren Highlight-Folgen.
Plus wir können mal fragen, ob denn jetzt auch wirklich mal ein paar Kondome irgendwie benutzt worden sind oder so.
Wir brauchen jetzt endlich mal den Kondom-Tester.
Mhm.
Der mal mit Feedback kommt.
Oder sie liegen beim HSV in der Geschäftsstelle jetzt rum und jeder kann sich mal so heimlich welche nehmen, wenn er welche braucht.
Ja, ja. Apropos Kondome, ich hatte doch erzählt von demjenigen, der mir geschrieben hat, dass er seinen Sohn
im Stadion gezeugt hat.
So, und das hatte ich ja in der einen Folge gesagt und hat er geschrieben, Moin Muchel, hab die letzte Folge vom Podcast gehört. Ich kann nur so viel dazu sagen. Ja, es war auf der Toilette. Keine Ahnung, wer das sagte. Schön war es nicht. Das muss, frei nach dem Motto, steck ihn rein, zieh ihn raus für den Verein. Ich schick dir mal ein Bild von dem Ergebnis, kannst du in der Runde zeigen. Lieben Gruß an das Podcast-Team. Also, das ist der Sohnemann und ich würde sagen...
Ist gelungen.
Ist ja. Gelungen.
Wahrer Hamburger Junge. Die Raute auf der Brust.
Auf jeden Fall. Das
auf der Toilette.
Ja, da hast du gleich alle Abwehrstoffe hast du da gleich mitgegeben.
Im Norden, im Süden, ja, im Westen.
Und der Junge war nie krank im Kindergarten.
Nein, ne?
Wer auf der Toilette beim HSV überlebt, der hat gute Gene. Der ist unzerstörbar.
Oh Mann, ey. Das ist wirklich ein Heimspiel dann, ne?
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
In Bestbesetzung, denn diese Folge lässt sich heute keiner nehmen. Kai, Muchel, Pia, ich, Gato. Wir alle sind da, um diesen grandiosen Sieg zu feiern. Drei Punkte gegen Magdeburg, 3-1 haben wir gewonnen. Darüber werden wir sprechen. Wir haben auch ganz viele Fragen von euch oder beziehungsweise Anmerkungen reinbekommen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr denn das genauso seht wie ich, wie wir. Und
wird eine spannende, schöne Folge.
Es wird eine spannende, schöne Folge.
Ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber würden Sie sich auch mal zutrauen, mitzutrainieren mit den Profis? Glauben Sie, dass Sie da mithalten können?
Ja, wenn ich ehrlich bin, das sind ja alles Flaschen.
Ihr wisst, wer das war?
Der Pressesprecher vom HSV, ne?
Ja, und wer die Antwort gegeben hat?
Nee.
Bascho. Ach doch, ich weiß es, ja.
Bascho.
Es war im Trainingslager. Ich habe dieses mit Ironie vollgepackte Interview damals tatsächlich gesehen.
Ja, ja. Okay, ja, sind wir fast direkt beim Thema. Wir fangen aber erstmal mit was Positivem an, würde ich sagen. Und zwar mit dem Sieg. Und das Hamburger Abendblatt hat getitelt... Es gab nur einen Ausfall und ansonsten alles irgendwie überragend, so ganz grob bei den Einzelkritiken. Da musste man nicht draufklicken, es war kein Clickbait, man wusste eigentlich relativ sofort, wer gemeint war, denn Schonlau, der sich die rote Karte gezogen hat.
Aber dann lass uns einmal vorweg klären, wie es eurer Meinung nach aussieht. Ist ein Spieler, der katastrophale Fehler macht, die aber das Ergebnis der Mannschaft dann doch nicht verändern, also im Endeffekt hat sich ja dadurch nichts verändert, eher positiv zu werten als Spieler, die sozusagen immer den entscheidenden Fehler machen, wodurch die Mannschaft dann verliert. Ist das dann jetzt wiederum Qualitätssignal von Bascho, dass er sich eben nur Fehler erlaubt, wenn man sie sich erlauben darf? Im Gegensatz zu Spielern, die sich immer Fehler erlauben, wenn sozusagen das Spiel gleich dann verloren geht durch die?
Gibt es das? Spieler, die immer den Fehler machen, warum verloren wird? Weiß ich nicht.
Ja, du meinst auch so ein bisschen so, also Stürmer, es gibt Stürmer, die treffen immer das 4 und 5-0 machen halt nicht
und so im Finale. Genau das gleiche Prinzip meine ich defensiv, genau.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich persönlich, also
in dem Spiel ist es jetzt gut gegangen, ja, aber nach der roten Karte haben wir erstmal 5 bis 10 Minuten geschwommen. Plus, er fehlt ja auch mindestens 2 Spiele. Also das ist ja auch nochmal dann, dass die Abwehr da irgendwie durcheinander gewürfelt wird. Also für mich wäre klar die bessere Entscheidung gewesen, lass ihn laufen und zieh nicht die rote Karte. Vielleicht war er da irgendwie so ein bisschen Captain-mäßig und sagt, ey, ich muss das jetzt hier, ne, den nehme ich für die Mannschaft. Aber im Endeffekt war das die falsche Entscheidung aus meiner Sicht.
Ja, wie seht ihr das?
Ja, also ich glaube, im Nachhinein ist man eh immer schlauer, klar. Ich hätte ihn laufen lassen, weil du hast dann natürlich die Chance noch, hast du nochmal das 1 gegen 1 gegen Heuer, wo du einfach nochmal diese 50-50 Chance hast.
Es steht 3-0.
Genau, und du schadest natürlich der Mannschaft mehr mit deiner roten Karte und dem im schlimmsten Fall jetzt 2 Spiele, also 2 Spiele ja auf jeden Fall, die er ausfällt.
Und 40 Minuten in Unterzahl ist halt auch nicht wenig, ehrlicherweise, ja. Ne?
Das war schon doof und ich glaube, er hat ja selbst auch gesagt, das war eine Kurzschlusshandlung.
Aber da Pia, vielleicht mal eine weibliche Stimme, die mich da sehr interessiert. Ist das jetzt ein individueller Fehler? Damit kann ich mich immer gar nicht abfinden. Oder ist das eher fehlende Qualität dann auch im Entscheidungsverhalten? Weil man kann ja nicht sagen, ja, habt ihr jetzt mal eine, weißt du, was ich meine? Also man kann ja nicht sagen, ja, habt mal eine falsche Entscheidung getroffen, passiert ja jedem mal. Nee, finde ich nicht. Also kann auch mal ein Qualitätsmerkmal sein, dass du öfter mal falsche Entscheidungen triffst, dass du zu langsam bist, ja, dass du vielleicht konditionell platt bist und deswegen die falsche Entscheidung triffst.
Ich kann nicht sagen, was ihn da geritten hat. Ich glaube, der individuelle Fehler ist schon davor passiert, weil er einfach den Ball halt verloren hat. Und dadurch, dass es in Hannover schon mal so ähnlich passiert ist, kann ich es nicht so genau sagen, ob es jetzt ein individueller Fehler war. Es war auf jeden Fall ein bisschen dumm, weil die Folgen dafür einfach zu groß sind. Also ich finde, das Risiko hätte man einfach nicht eingehen müssen.
Ja, auf jeden Fall ein Fehler und das ist auf jeden Fall individuelle Klasse, die dann, also klar kann es mal passieren, aber du kannst mal einen Fehlpass machen, aber dann machst du irgendwann die Summe aus. Wenn du nur noch Fehlpässe machst, dann spielst du in der Kreisliga. Wenn du jedes Mal die richtige Entscheidung triffst, dann bist du Toni Kroos. Und so ist Schonlau halt auch bei uns.
Man muss schon sagen, dass Bascho seit seiner Verletzung noch nicht so wieder richtig in seine alte Form zurückgefunden hat. Das muss man schon irgendwie mal festhalten. Aber ich glaube nach wie vor, dass er für die Mannschaft wichtiger ist als Person und als Leader auf dem Platz, als seine vielleicht fußballerische Klasse.
Das sollten wir vielleicht mal begründen, weil wir sind ja intern nah dran an der Mannschaft. Ja, wir können ja vielleicht Bascho durch diverse Quellen ganz gut einschätzen. Was ist Bascho für ein Typ? Ich meine, das interessiert die Hörer ja am meisten.
Er ist definitiv ein Leader. Er ist einer, der vorangeht. Er ist jemand, der ein absolutes Standing in der Mannschaft hat. Aber auch zum Staff allgemein in dem Verein, der in der Außenwahrnehmung, sei es auf Pressetermin und, der vielleicht, und damit will ich den anderen das gar nicht absprechen, aber auch vielleicht einen Ticken mehr noch in der Birne hat als vielleicht manchen anderer Spieler oder das vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sieht, vielleicht ein bisschen ja erwachsener als ein Jüngerer.
Trotzdem hört man, kann auch krasse Ansagen machen.
Ja. Auch sehr bodenständig, glaube ich. Ja. Also wenn man da die Ford Fiesta-Geschichte und sowas immer wieder hört, ich glaube, der weiß einfach genau, wo er herkommt, was er will und ich glaube, dass der da ja sich wahrscheinlich sehr zu Hause fühlt und einfach seinen Weg geht und also so wie man es hört, wohl wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für alle seine Mitspieler ist. Und deswegen auch zu Recht der Captain.
Und dann ist natürlich die Frage, wäre die Mannschaft nicht so, wie sie jetzt wäre, wenn er nicht dabei wäre? Also ne, wie viel macht das aus, auch jetzt mit dem Fehler, mit dem zweiten Platzverweis in dieser Saison schon?
Tim schreibt bei uns bei Instagram, Schonlau wäre ohne die Binde Bankwärmer Nummer 1. Es reicht einfach nicht mehr. Da würde ich sagen, maybe, aber er hat halt einfach diese Leader-Führungsqualitäten. Deswegen halte ich da jetzt mal die Binde symbolisch dafür. Und das ist ja auch,
Wert. Wenn die anderen alle 5% besser spielen, weil Bascho auf dem Spielfeld steht, genau, dann kann er in Summe 10% schlechter spielen als sein Ersatz, weil in Summe dann die 5% bei jedem anderen noch mehr ausmachen als seine fehlenden 10%. Außerdem sind wir uns, glaube ich, einig, haben wir auch gesagt, dass Bascho aktuell nach seiner Verletzung eben noch Luft nach oben hat für sich gesehen, aber das jetzt nicht sein Standard ist, den er gerade abliefert.
Was finde ich auch dafür spricht, dazu geführt haben kann, dass einfach aus ihm so ein bisschen der Frust rausgekommen ist in dem Moment und das dann einfach irgendwie die Reaktion darauf war, weil er in dem Moment den Ball verloren hat, komplett frustriert, weil ihm das sonst vielleicht ein paar Mal weniger passiert ist irgendwie in der Vergangenheit.
Das wäre wiederum aber für eine Qualität, weil du ja gerade als 30-jähriger Leader da deine Emotionen dann schon im Griff haben solltest als letzter Mann, weil letztendlich er ja dann mit der roten Karte und der Reaktion, mit der emotionalen Reaktion hat er es ja nur noch schlimmer gemacht. Dann lieber
sind ja auch Bruchteile von Sekunden, ne, ja, in denen du...
Menschlich, total. Absolut menschlich, klar.
Also,
da es jetzt nicht das erste Mal ist, kann man schon sagen, so leichter Minuspunkt auf der Plus-Minus-Liste, aber am Ende des Tages haben wir ein überragendes Spiel gemacht. Der Zeitpunkt ist tatsächlich dankbar. Es ist jetzt nicht im Aufstiegsfinale passiert, wo das Spiel dann auch verloren gegangen ist, sondern wir haben sehr, sehr souverän 3-1 gegen Magdeburg gewonnen. Und bei Instagram hatte ich geschrieben, vielleicht die beste erste Halbzeit.
Unter Baumgart.
Die wir in der zweiten Liga je hatten.
Oh,
das,
okay,
das,
wow.
Das geht ist, ja mittlerweile eine lange Zeit zurück.
Richtig.
Wow.
Das ist, würde ich sagen, meine Meinung, ohne dass ich mich jetzt wirklich an jede zweite Halbzeit oder erste Halbzeit erinnern kann. Wie seht ihr das?
Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie Halbzeit rauskramen, die 1996 irgendwie vor 6 Jahren in der zweiten Liga nochmal besser war, aber...
Nein, also grundsätzlich war das unter Baumgart definitiv, ne, das ist für mich jetzt erstmal so der Maßstab, den ich jetzt gerade mal zurückblickend irgendwie beurteilen möchte, finde ich, war das unter Baumgart die beste erste Halbzeit, die ich gesehen habe. So, das war ein super Spiel, aber auch von beiden Mannschaften, das muss man auch dazu sagen. Magdeburg hat uns das natürlich auch einfach gemacht, im Sinne von, dass sie relativ hoch gestanden haben, das kam uns mit der Doppelspitze mit Königsdörfer und Selke natürlich sehr zugunsten. So, das hat alles gepasst. So, ne? Also es war wirklich von beiden Seiten ein Spiel nach vorne. Keiner hat irgendwie eine große Abwehrschlacht oder erstmal hinten stehen und sicher stehen und mal schauen, dass erstmal die Null hinten steht, sondern die sind beide nach vorne. Das hat schon Spaß gemacht. War ein sehr ansehnliches Spiel.
Also ich war völlig begeistert von der ersten Halbzeit. Also
man konnte es gar nicht glauben, so ein bisschen.
Ja, ich konnte es wirklich, weil eigentlich wäre das ja wieder so ein Spiel.
Und gar nicht mal wegen dem 3-0, ne? Also gar nicht wegen den drei Toren, würde ich damit
sagen. Nein, es war so, man hat jetzt, also ich finde, insgesamt war es nicht so ein Spiel, wo man dachte, okay, wir haben jetzt irgendwie 10 Chancen rausgespielt, sondern es ist richtig gut, sondern es war so, man hatte alles so fest im Griff, so die Abwehr hat gestanden, Mittelfeld hat gearbeitet, das Pressing stimmte, vorne hat man sich Chancen rausgearbeitet, die Stürmer haben getroffen, wir haben über die Außen geflankt, der Eckball ist reingegangen, also alles, was man...
Bis auch von der von Reis. Von Dompe. Es war eine Situation in der ersten Halbzeit, wo Dompe zur Ecke gelaufen ist und er hatte Muheim, ich habe es genau gesehen, weil es bei uns auf der Seite war, hat er Muheim so nach dem Motto, soll ich schießen? Und Muheim so nach dem Motto, ja, mach mal. Und die kam halt irgendwie so halb hoch. So eine Ecke, wie wir sie seit Jahren gesehen haben davor, kam so halb hoch irgendwie an Fünfer rein, wurde sofort.
Das macht Dompe häufig, ne? Und dann, eigentlich, wenn Muheim normal gut drauf ist, sagt er, nee, ich mach. Zu Recht auch. Und ich hoffe, er macht es, er lässt den anderen nicht schießen.
Das war die letzte Ecke von ihm, also in dem Spiel auf jeden Fall von Dompe.
Ja, aber erste Halbzeit, also ein absoluter Vollhaken, Aufstellung.
Auch dass sowohl Königsdörfer als auch Selke getroffen haben, ist doch, also spricht doch wirklich einfach auch für Baumgart, ehrlich gesagt, wie er sich das so jetzt zurechtgelegt hat. Und habe ich mich sehr gefreut.
Unsere linke Seite ist eine Waffe.
Ja.
Ich habe es ja schon in der Podcast-Gruppe geschrieben. Also ganz ehrlich, mit Muheim und Dompe und auch Königsdörfer, Muheim hatte ich ja eh schon gesagt, dass er für mich eine so der besten Entwicklung gemacht hat, auch wenn ich ihn in der zweiten Halbzeit ein bisschen übermotiviert fand. Trotzdem eine super Entwicklung, aber auch Königsdörfer, ey, come on, 5 Tore jetzt mittlerweile schon. Damit hätte keiner gerechnet, besonders nicht Kai nach seinen Predictions vor der Saison. musste sein, sorry Kai.
Nee, alles gut.
Also deswegen die linke Seite, also rechte Seite natürlich auch, ne? Katabas Tor, Selke hat gesagt, hat von Messi gesprochen, also wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen.
Es war, zu Recht, finde ich gut.
Es war schon stark so, aber boah.
Als Katterbach das Tor geschossen hat, stand ich mit meinen Freunden einfach nur da und wir haben einfach nur gesagt, was? Ja, weil es so irgendwie so aus dem Nichts kam und dann so schön irgendwie war.
Es war gar nicht so HSV. Man hat es beim HSV seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, sagen wir mal so. Ne?
Also, naja, obwohl, gegen Düsseldorf hat Dompe auch so einen Sololauf gemacht. Ne?
Also, ich glaube, was den Leuten einfach Spaß macht, und das hört man ja auch, wenn man euch reden hört, ist, dass man so oft frustriert war, dass man eigentlich einen besseren Kader hat und individuell bessere Spieler als der Gegner hat. Und in diesem Spiel hat man mal so gesehen, dass mal jeder seine Klasse abrufen konnte, ja, dass mal die Mannschaft nicht nur individuell ihre Klasse abrufen konnte, sondern auch die einzelne Mannschaftsteile, was Jonas eben beschrieben hat. Und ich glaube, das macht die Fans so glücklich, ja, dass man nicht irgendwie schmierig sicher steht und dann besonders effektiv ist und ein 1-0 macht, sondern dass man gesehen hat, jeder ist auch wirklich, wenn alles läuft, in der Lage dazu, ja, das Maximum aus sich rauszuholen, wofür man die Leute eigentlich kennt. Ja, man kennt Selke als Topstürmer, man kennt Königsdörfer eigentlich als hochtalentierten Jungen, man kennt die Abwehrteile, die dann eigentlich die Bälle schön verteilen und der HSV dann ein schönes Spielsystem hat. Da muss ich auch sagen, wer neben den ganzen Spielern für mich auch noch eine Topnote verdient hat, Pia hat es eben so angerissen, ist natürlich auch, das war auch das größte Plus für Steffen Baumgart, finde ich, in dieser Saison, ja, weil er vorm Spiel all in geht mit ich verlasse mich nur auf Königsdörfer und Selke. Das geht auf. Die Mannschaft hat, seine Taktik ist aufgegangen, sowohl offensiv spielerisch erfrischend in der ersten Halbzeit, als dann auch am Ende, als sie mauern mussten, ja. Also da ist mal wirklich alles, was so ein Trainer vorgibt, wünscht, versucht umzusetzen, ist da aufgegangen. Also eins, in diesem Fall wirklich auch mal eine 1 für einen Trainer als Note.
Auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall auch nochmal hervorheben, El Fadli war so eine Bank in der zweiten Halbzeit, das war heftig.
Wie er sich selbst gepusht hat, ne?
Ja, das war so geil mit anzusehen, wirklich. Der hatte so viel Freude daran und jedes Mal die Fäuste geballt und in die Luft gejagt und sich über jeden Ball, den er verteidigen konnte, irgendwie so richtig gefreut. Und den finde ich, da hatte auch einer bei HSV meine Frau geschrieben, können wir den bitte klonen? Würde ich sofort unterschreiben, ja. Auf jeden Fall. Ja.
Selke hat ja bei dem Tor noch Glatzels Trikot hochgehalten, muss man sagen, Respekt, also es ist der Konkurrent im Sturm, also man könnte sagen Sturmpartner, wenn sie mit zwei Stürmern spielen, aber die ersten Spiele in der Saison absoluter Konkurrent und das zeigt natürlich, oder ist ein Beweis für eine gute Teamchemie oder dass sie sich gut verstehen, was natürlich Gold wert ist. Also
und ich muss ganz ehrlich sagen, kann man ja auch ehrlich sagen, dass Selke mit so der kritisch, also der Spieler war, der unfassbar kritisch beäugt wurde. Ja, also wir kriegen selten, haben wir so viel negatives Feedback zu einer Verpflichtung bekommen wie bei Selke.
Ich glaube, das sind auch noch einige, die sich entschuldigen müssen jetzt.
Genau, ich finde, es ist noch fast zu früh. Ja, also noch hat Selke jetzt hier sein Soll nicht erfüllt. Das waren natürlich jetzt viele Schritte in die richtige Richtung. Aber es ging ja auch nicht immer nur darum, dass er sportlich es nicht drauf hat, sondern dass er auch ein schwieriger Typ ist und so weiter. Und ich finde, da freut es bestimmt den einen oder anderen zu sehen, dass er eben nicht ein völliger Egomane ist, sondern eben auch an seinen Teammember da denkt, ne?
Also was ich bislang von ihm gehört habe, ist er ein absoluter Teamplayer, also beim HSV zumindest.
Ja. Auf der rechten Seite hat Katterbach wirklich ein Los gemacht, hat sich festgespielt, hätte ich nicht damit gerechnet. Baumgart hat Ähnliches gesagt, denn er hat gesagt, ich hätte nie mit ihm auf der rechten Außenbahn geplant oder ich hatte nie mit ihm auf der rechten Außenbahn geplant. Jetzt plane ich mit ihm dort etwas länger. Und hat dann gesagt, er ist erwachsen geworden und arbeitet sehr hart. Er hat sich von der Persönlichkeit her absolut entwickelt. So stelle ich mir junge Fußballer vor, die auf lange Sicht in der ersten und zweiten Liga spielen wollen. Er hat sich die Startelf verdient. Man wusste ja so, ne, die Beziehung zwischen Katterbach und Baumgart war eher so ein bisschen angespannt. In Köln wurde aussortiert und dann ist er zum HSV gegangen und dann, naja, hat Katterbach in der Zeitung gelesen, ach shit, Baumgart kommt jetzt zum HSV, jetzt bin ich extra zum HSV gegangen und Katterbach hat sich selber aber auch über die Worte gefreut und meinte zu seinem Trainer, unsere Beziehung ist in Hamburg gereift, das liegt aber auch daran, dass meine Entwicklung als Mensch gereift ist, ich bin erwachsener geworden, habe meine Lehren aus der spielfreien Zeit gezogen. Ah, so. Also mit anderen Worten, er ist nochmal richtig Profi geworden, er hat wahrscheinlich extra Schichten geschoben, hat alles gegeben und ist jetzt da, wo er jetzt ist und Baumgart honoriert das natürlich und sieht das und finde ich auch cool, dass er nicht so festgefahren ist. Also ich glaube, wenn du ein guter Trainer bist und da hoffen wir mal, dass er das ist, dann wäre es auch schwierig, wenn du festgefahren wärst, aber ich muss sagen, diese Entwicklung ist natürlich jetzt auch on top geil, weil wir jetzt einen rechten Außenverteidiger haben, den wir gar nicht so in der ersten Elf fest eingeplant haben.
Dann direkt mal dazu die nächste Frage. Wie schätzt ihr denn Baumgart ein? Glaubt ihr, er ist jetzt ein Trainer, der unter der Woche diese Euphoriewelle reitet und die Mannschaft pusht und offensiv weiter stürmen lässt und viele Spiele machen lässt mit viel Lob? Oder ist er einer, der nach so einem Spiel sagt, so Männer, jetzt bleiben hier aber mal alle auf dem Boden, ey, das zählt nicht. Hauptsache, ey, wir müssen das bestätigen. Ich habe überhaupt keinen Bock, dass uns da nächste Woche irgendwie wieder was schief läuft. Wir müssen jetzt noch härter arbeiten, gerade nach solchen Siegen. Also wie schätzt ihn da ein? Ist er da eher der Pusher oder der Warner?
Ich schätze ihn so ein, dass er jetzt sagt, Leute, jetzt müssen wir hier das erste Mal meine 3 Siege in Folge holen. Also, dass er einfach immer weiter pusht und das nicht unter den Tisch fallen lässt irgendwie, den Sieg, aber dass er sich auch nicht drauf ausruht und einfach...
Ja. Ist lustig, dass du es sagst. Also auch da scheint ja ein Qualitätsmerkmal von ihm zu sein, dass er es nicht schafft, 3 Spiele hintereinander konstant die Mannschaft auf einem hohen Niveau aufs Spielfeld zu bringen. Ne? Also da muss er auch dran arbeiten, oder? Also
klar, Stand jetzt ja. Ich glaube, er reitet die Welle, aber komplett weiter. Er ist jetzt nicht so, ey, jetzt, ey, wir haben hier gar nichts erreicht und was freut ihr euch? Wir laufen jetzt erstmal hier 3 Kilometer im Volkspark und macht erstmal alle nieder. Ich glaube, er ist
gibt's eher, ja auch solche Trainer, ne?
Ja, ich glaube, er ist eher, weiß nicht, stellt irgendwie, weiß nicht, die Musikbox hin, macht nochmal gute Laune und dann natürlich mit der nötigen Konzentration wird dann weiter hart gearbeitet, aber versucht eher so die Welle zu reiten, die Stimmung hochzuhalten.
Ich habe gehört, dass er mit 10 Dezibel leiser pfeift im Training dann, wenn die Spieler ganz gut gewesen sind. Ja. Und das motiviert jeden Spieler schon doppelt.
Ja, was haben wir noch vom Spiel? Heuer Fernandez, Nummer 1.
Ja, hat er sich nicht so richtig drauf festlegen wollen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach nur eine Sache, die nach außen hin so kommuniziert worden ist. Ich glaube, an Heuer kommt er nicht dran vorbei. Er hat so nach außen gesagt, um irgendwie jetzt da die Torwartdiskussion damit nicht im Keim zu ersticken, sondern sich da alles offen zu halten. Aber ich glaube, dass...
Ja, ich frage mich auch, ob er das macht, um halt auch Raab weiterhin motiviert zu sehen, also dass er quasi keine feste Zusage irgendjemandem geben möchte, weil er einfach dieses Duell auch mag, ehrlich gesagt, weil das hat er ja bei anderen Spielern auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder gepusht und dieses sich ja einfach arbeiten, sich zeigen, sich zu beweisen, dass er genau das sehen will und vielleicht legt er sich deswegen nicht fest, nur eine Theorie.
El Fadli war natürlich auch unglaublich. Einer schreibt noch bei Instagram, dass Ludo auch abgeliefert hat. Was sagt ihr zu Ludovic Reis?
Bestes Beispiel, wie du gerade sagtest. Also Leistung im Training zählt, dann spielst du. Anders kann ich es mir bei Reis nicht erklären, weil die letzten Spiele war er nicht so, dass man gesagt hat, wow, Reis ist im Moment in seiner Topform, so wie wir ihn kennen oder ihn schon gesehen haben. Anscheinend muss er gut trainiert haben. Zu Recht stand er dann in der Startaufstellung und ich finde, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Ich habe mich zum Beispiel tierisch darüber geärgert, über den Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit, als Bascho dann vom Platz gehen musste und Ludo dann Kapitän war und er bei einer Situation halt den Schiedsrichter zum Schiedsrichter gegangen ist und mit ihm diskutiert hat und er dafür die gelbe Karte bekommen hat und er dann gezeigt hat, ey, ich bin hier Kapitän, wenn nicht ich mit dir diskutieren kann, wer dann? So, das hat mich dann...
Ach krass, habe ich gar nicht gesehen.
Hat mich über den Schiedsrichter auch so drüber aufgeregt, weil... Ich meine, wenn Ludo nicht als Kapitän zumindest die Option hat und die Chance hat, irgendwie sie mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, wer denn dann? Ne? Und ich glaube, der Schiedsrichter hat es einfach nicht geschnallt, dass er gerade Captain ist, sondern ne? Also ich finde, er macht seine Sache gut. Also hat sie ja eine Sache jetzt gut gemacht und ich glaube, das zeigt einfach, wenn du gut trainierst, dann hast du deine Chance auf den Startelfplatz und in der Mannschaft zu sein. Und das sollte, glaube ich, jeden motivieren. Ferrei, glaube ich, war ganz klar. Der hatte einfach mega Strapazen von seiner Länderspielreise. Der war irgendwie tagelang unterwegs.
Der Satz fällt relativ häufig, muss ich sagen. Ich finde das mittlerweile fast ein bisschen schade. Also, weil, ne, wir sagen das jetzt gefühlt nicht zum ersten Mal in der Folge, was völlig okay ist. Man muss diese, finde ich, das unterstützen. Man muss dem Spieler das Gefühl geben, geil, dass du für dein Land spielen kannst und so. Aber trotzdem ja schon, wenn du 4 Spiele pro Saison oder 5 Spiele pro Saison irgendwie... Ein anderer kommt besoffen, du kommst völlig gehandicapt aus dem Flieger raus. Nicht so geil, oder? Manche Spieler können damit umgehen, haben dann von den 5 Spielen trotzdem 2 gut gespielt. Ein anderer Spieler wie Frei wird dann in dem Moment nicht aufgestellt und muss sich immer wieder seinen Stammplatz erkämpfen, was ja nach so einem Spiel, wo sein Ersatz das super gut gemacht hat, echt schwer ist. Also das ist ja ein richtiges Handicap, um so einen Run an Form zu bekommen.
Ist ja ein schwerer Trade-off gewesen. Ich glaube, wenn er jetzt für Holland gespielt hätte, dann wäre ihm das einfacher von den Lippen gegangen. Er spielt jetzt für Suriname, die sich versuchen, für die WM zu qualifizieren. Da ist natürlich der große Traum, einmal bei einer WM teilzunehmen, versus, was du gerade gesagt hast, im Verein dann vielleicht mal das ein oder andere Spiel irgendwie hinten dran zu sein und nicht ganz so Top-Top-Saison zu spielen. Es geht natürlich auch beides, ne? Also ich meine, die deutschen Nationalspieler, die sind natürlich noch Stammspieler in ihrem Verein. Natürlich spielen die dann wieder oder werden dann vielleicht mal in der 60. ausgewechselt, aber wenn du kein unumstrittener Stammspieler bist, dann ist das, musst du schon irgendwie gucken, dass du den Trade-off irgendwie oder die Reisen zumindest irgendwie so hinbekommst, dass du da fit wieder ankommst.
Ich erinnere noch, selbst Messi bei Barcelona, ne, als er dann ab und zu mal für Argentinien gespielt hat, war selbst der mal ab und zu auf der Bank. Also, weil er gesagt hat, also der hat wahrscheinlich dann selber entschieden so, und dem Trainer eine Ansage gemacht, aber das ist schon crazy.
Nach der Ecke von Muheim, die war ja übrigens, das war die, ich habe es mir gelesen, die gleiche einstudierte Ecke wie bei Kaiserslautern auch. Also da wurde Selke, hat das so geschossen, ne? Frei geblockt und wieder mit dem gleichen Ablauf. Da muss man sagen, erstmal geil, dass wir Abläufe haben. Hatten wir hoffentlich die letzten Jahre auch, man hat es nämlich gesehen. Plus wir haben einen Schützen, der auch wirklich den Ball dahin bringt, wo er hin soll und nicht irgendwie so, oh, irgendwo ein 16er. Also das ist schon mal richtig geil, da sind wir fuchsig. Und Kai, hatten wir entdeckt von unseren Plätzen, Mitte der zweiten Halbzeit nach der roten Karte, wurde es auf einmal so ein bisschen hektisch rund ums Spielfeld. Denn auf dem Spielfeld fiel das 1-3 und dann sind ja relativ viele Balljungen um das Spielfeld rum positioniert, die eigentlich stehen alle 10 Meter gefühlt ein Balljunge, der hat viele Bälle. Und auf einmal wurden die Bälle so ein bisschen eingesammelt. Also da war, glaube ich, so die Ansage, also von den 50 Bällen, die jetzt hier alle 10 Meter positioniert sind, wir machen mal gefühlt 10 draus und mal alle 30 Meter. Also alter Kreisliga-Trick. Wenn der Gegner schnell spielen will, gib ihm einfach keine Bälle oder nicht so schnell die Bälle zur Verfügung, dass wir da irgendwie in Bredouille kommen, weil wir müssen das vierte Tor jetzt nicht schießen, die müssen irgendwie Tore schießen. Schön, dass das im Profibereich auch noch so angewendet wird,
dachte ich. Und ich meine, der Balljunge hatte seinen Auftritt, ne? Also
ja.
Seine Feier mit Selke war schon ganz lustig, direkt bei uns vor der Kurve, wie er ihn angesprungen hat und sich mit ihm gefreut hat. Und er war danach stolz wie Bolle, der Kleine, ne? Also das sind ja alles Jungs und Mädels aus dem Nachwuchsleistungszentrum, die dort als Balljungen mit am Spielfeld sind, um ja sie einfach darauf Bock und heiß zu machen, irgendwie irgendwann mal als Profi durchzustarten.
Es sind ja auch schon einige Tore durch Balljungen entstanden, ne? Und auch einige Siege, die über die Zeit gebracht wurden durch Balljungen. Jetzt mal unter uns. Habt ihr dazu eine klare Meinung? Also der ein oder andere Hörer wird sagen, boah, nee, finde ich nicht gut. Hier in Hamburg sind wir sportlich fair und das ist doch unsportlich und so weiter. Auf der anderen Seite, also und da bin ich auch ein Typ von, das ist Business as usual und ich finde immer, sich zu benachteiligen, weil in allen anderen Stadien wird dir das auch passieren, ja, das ist dann nur ein Ausgleich gegenüber dem, was dir auswärts passiert, ist das völlig in Ordnung, das ist part of the game sozusagen für mich, oder sagt ihr, nee, nur weil die anderen es machen, müssen wir es ja nicht machen?
Ja, ich finde es part of the game, also ich finde, das ist ja noch so Grauzone, also irgendwann Grauzone im Negativen übertreten ist, wenn du wirklich den klare Ansagen machst, die ersten 3 Sekunden darfst du dem den Ball nicht geben oder wirf ihn nicht genau zum Spieler, sondern irgendwie, keine Ahnung was, 3 Meter daneben oder so, dann ist schon so halbe Sabotage. Aber an sowas ist doch okay. Also,
aber ist euch auch schon aufgefallen, dass sie jetzt den Ball immer zur Ecke, die Balljungen den Ball immer schon direkt hinlegen?
Ah, nee.
Da müsst ihr auch mal drauf achten. Also, wenn wir Ecke haben, dann wird der Ball immer von den Balljungen schon direkt dort. Also, die Spieler positionieren sich immer nochmal so, wie sie ihn haben wollen, aber er wird immer direkt schon da hingelegt.
Man könnte schnell spielen dann.
Man könnte im Grunde genommen schnell spielen, ja.
Da brauchst du ja nicht, der muss ja nicht perfekt liegen, wenn du schnell spielen willst, dann kannst du direkt hinsprinten und dann, ja, ist gut.
Also,
Details.
Ja, da wird auf vieles geachtet mittlerweile. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ist euch in der Halbzeitpause irgendwas aufgefallen? Ja, ihr wart wahrscheinlich drin, habt irgendwie Cannabis ge...
Ja. Die Currywurst, die seit vor 3 Tagen schon irgendwie gekocht wurde, haben wir gegessen, ja.
Im Slowcooker seit 3 Tagen irgendwie schon langsam durchge...
Oh. Ob es wirklich Wurst ist, weiß man auch nicht.
Nee.
Keine Ahnung, was da drin ist, aber ich hab nur Hapag-Lloyd war wieder irgendwie das Schießen.
Ja, okay, anders gefragt. Was wird in der Halbzeitpause auf dem Spielfeld im Mittelkreis ausgebreitet?
Ein Trikot. Oder?
Nee, Smileys.
Smileys. Siehst du, ihr wart schon länger nicht mehr draußen in der Halbzeitpause.
Ein Trikot-Banner.
Dieses Mal war es ein Trikot.
Ja.
Ein Trikot von Hapag.
Ich fand das cool, dass das nicht so was Rundes war.
Ja, es war aber, also mir ist es, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber mir ist es aufgefallen, dass deutlich mehr Werbung in der Halbzeitpause ausgebreitet worden ist. Und zwar war einmal Zoo Royal Dann war ein großes Hapag-Lloyd, Hanse-Merkur-Trikot in der Mitte. Dann waren zwei Smileys-Banner so links und rechts.
Aufblasbare Teile.
Ja, die gab's auch noch. Ja, und dann noch so eine Smileys-Aufblasbaren-Dinger. Und es war noch irgendwas. Was waren das andere noch? Scheiße, ich hab's fotografiert. Lass mich eben nachgucken. Aber ich war auf jeden Fall irritiert, weil für mich war immer noch der letzte Stand, dass in der Halbzeit irgendwie das Smileys-Bild so hier.
Ah, ist gut, Muchel, dass es abfotografiert ist. Das ist doch professionell. Scheiße.
Und wie kann ich sehen da? Ah, genau. Also, hier Smileys. Dann war hier einmal Hamburger Weg mit ganz vielen verschiedenen Bannern. Dann hier das große HSV-Trikot mit Hanse Merkur drauf. Dann war hier Zoo Royal. Und dann waren hier nochmal links und rechts Smileys.
Und in der Mitte sind auch noch so aufgeblasene Smileys.
Ja, hier hinten, ne? Ja, genau, der.
Genau, das, ja.
Da. Ja gut, also haben die auf jeden Fall wieder ein paar tausend Euro mehr in der Halbzeit eingenommen, ne?
Das ist jetzt mal, aber das war für mich war es neu. Ich habe es noch nicht gesehen vorher.
Ich auch nicht.
Ja, aber in der Halbzeit war es, wie ist das Muchel da? Hey, du als großer Halbzeitshow-Fan.
Ja, richtig, richtig. Ja, ich gucke mir dieses Hapag-Lloyd-Ding ab und an mal an, aber ansonsten ist die Halbzeit schon nicht so attraktiv, dass man jetzt die ganze Zeit hinguckt.
Ja, okay.
Aber kann ja noch werden.
Aber ansonsten, Stimmung fand ich war auf jeden Fall cool. Also merkst natürlich sofort, wenn irgendwie die Gästemannschaft ordentlich Fans mit hat. Es waren viele aus Magdeburg da.
Die waren auch richtig laut.
Ja, der Wilde Osten.
Ja.
Haben aber auf der Westtribüne die Leute mit so richtig krass, also mit Bier und alles beworfen. Ne? Die sind dann reihenweise da weggegangen.
Ja.
Wo ich dachte, ey, mein Gott, ey, da sitzen ja jetzt ja keine Ultras, sondern irgendwelche auch Familien oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann kriegen
solange man noch Bier schmeißen kann, kann es ja den Leuten nicht so schlecht gehen.
Ja.
Bei den Preisen.
Richtig.
Also
das fand ich leider schade. Und André schreibt uns bei Instagram, moin, wo gibt es im Stadion eigentlich Pommes? Pommes gehört auf die Eins.
Pommes auf die Eins.
Gibt es Pommes irgendwo? Also ich wüsste tatsächlich nicht, also bei der Nord, früher war ich immer ein bisschen Einshop, da war es immer nur Brezel, Wurst, und weiß nicht, Snickers und Co. Und halt Drinks.
Vielleicht draußen bei irgendeinem Stand.
Bei der Südtribüne.
Süd ist keine.
Ist, da war Pizza, Süßigkeiten, also immer so Richtung Familienblock, Hotdog und klar, so Brezeln stand auch, Bier. Und einmal dieser von Feinkost Pop da, die Geschichten, die gibt es also wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr.
Ich würde mal behaupten, dass wenn es Pommes irgendwo gibt, dann hinter der Westtribüne da.
Da draußen, ne?
Da sind so ja, da stehen noch einige Stände, da gibt es auch so Handpizza und da gibt es so ein paar Sachen, die du sonst nicht so auf dem Zettel hast. Also wenn es Pommes gibt, dann würde ich jetzt mal tippen da. Ansonsten kann ich, wenn man Pommes essen will, kann ich immer am Stellinger Bahnhof die Currywurst Pommes empfehlen. Direkt dieser Shuttle-Imbiss da. Das ist schon immer, also da sind die Pommes auf die Eins.
Welcher? Also wenn du aus der Bahn aussteigst und dann, bevor du links in den Tunnel abbiegst, gehst,
genau.
Also gehst quasi geradeaus darauf zu, ne?
Genau, Shuttle-Imbiss, ja. Da ist dahinter ja auch relativ großer Bereich noch, wo auch immer hoch die Tassen. Da kann man schon
mal
ganz gut.
Die wollten mich früher mal abziehen.
Ja?
Aber was ist abziehen, ne? Ich habe dann irgendwie, die haben mir einfach mich wahrscheinlich gesehen, ja, so ein kleiner junger Typ so angeheitert. Ach komm, den geben wir mal hier jetzt nicht das Wechselgeld zurück, sondern irgendwie das. Und dann habe ich es durch Zufall fast gesehen nur und ich so, ey Jungs, also come on. Oh ja, sorry. Ja. Hier, irgendwie war nur 2 Euro, aber dachte ich so, gut, wenn wir das häufiger machen, dann lohnt sich. Das ist eine gute Marge, noch bessere Marge. Aber also völlig ist ja gang und gäbe, ne? Sag ich mal so, ist ja gar kein Problem. Ist ja, muss er sich ja selber aufpassen.
Auf jeden Fall, da kann ich die Pommes empfehlen. Das ist immer, ist eine glatte Eins. Wenn man den Weg zum Stellinger macht, kann man da gut nochmal eine Pommes auf die Hand nehmen. Oder auf dem Weg nach Hause, in die S-Bahn.
Ich finde ja, wenn man eine Currywurst holt, auch immer dieses sehr weiße Weizenbrötchen zum Dippen eins. Also 1A. Ja. Finde ich irgendwie geil. Dieses ist dann auch so schön pappig, finde ich toll.
Was jetzt aktuell gerade. Also das, was jetzt dazu gibt, ne?
Im
Stadion. Ja, okay, ja. Früher war das ein bisschen geiler. Gibt es Backfischbrötchen noch? Und sowas, ne? Ja, doch, Südtribüne gibt es das auch.
Ja.
Ich hatte früher mal Phase, ich mir ein Backfischbrötchen geholt. Warum auch immer.
Backfischbrötchen
finde ich nach wie vor derbe gut. War, glaube ich, Preis-Leistung auch ganz gut, so im Vergleich zu einer Curry, also zu einer Wurst. Und da war das Brötchen auch noch ein bisschen anders, weil irgendwann haben sie diese Brötchen, die du jetzt geil findest, die ich dann irgendwie nicht mehr geil fand, so
diese länglichen,
so harten und weiß ich nicht. So, und das war noch so ein Baguette irgendwie, also
ich muss sagen, ich war ja lange Steher und dann direkt hinterm Zaun auf der Nord und also klar, also ging ja nur auf der Nord Und mein Einkaufsverhalten hat sich immer danach gerichtet, dass ich immer hochgegangen bin, nach links und rechts alle Stände angeguckt habe und dann immer rumgelaufen bin und hektisch die kürzeste Schlange gesucht habe und da dann zugeschlagen habe, weil ich immer so dachte, so nee, ich pack's jetzt nicht, irgendwie 20 Minuten hier mich anzustellen und dann, ja.
Aber grundsätzlich kann man doch mal festhalten, dass das ganze kulinarische Drumherum und Gepöse da bei uns im Stadion ist einfach eine glatte 6, oder?
Ja.
Also ich finde Aramark... Aramark.
Man muss sagen, bei diesen Weingummis, sorry, es liegt mir auf dem Herzen, weil da habe ich immer geblutet. Ich fand die so geil und dachte so, für einen Nachhauseweg. Aber ey, es war immer so derbe teuer. Ich habe da wirklich immer so meinen, also ich dachte immer so, oh, ich habe darauf noch Bock. Ich dachte immer so, fuck, was kommt gleich für eine Rechnung? Und dann war es immer so 13 Euro für Weingummis und ich so, hatte so ein Taschengeld von 10 Euro. Ich so, Mann.
Beim Weingummi kann ich dir aber nachher nochmal einen Trick erzählen, wenn die Mikros aus sind.
Ja, weil die, ja, wahrscheinlich wiegen die auch ähnlich wie bei Gato, die Preise würfeln die an ihrer Waage. Also die ist auf jeden Fall nicht richtig, aber ja.
Also wenn ich mal Stadionverbot bekomme, dann wegen Weingummis. Ja.
Aber was würdet ihr nehmen? Eine letzte Abschlussfrage dazu. Es gibt doch immer die Brezelverkäufer. Normale Brezel mit Käse oder die Feuerzunge. Was ist das? Schlemmerzunge heißt das?
Feuerzunge, glaube ich, ja.
Und ein Käse, nee, Käsebaguette, Feuerzunge und eine normale Brezel.
Feuerzunge.
Ja.
Ja, nee, ich bin ein paar Mal, aber es war es.
Ich auch Feuerzunge.
Ist mir too much. Normales.
Hast du einen nervösen Magen?
Nee, aber irgendwie dachte ich so, gib mir die normale Käse, das Käsebaguette oder
ohne alles und das Salz noch abrubbeln, ne?
Käseschlange. Nee.
Also auch dieser Brezel, ne, der wird im Mund immer mehr, wenn du da reinbeißt. Also
die sind auch immer wirklich steinhart.
Ja, die sind auch, wenn die an dem Spieltag nicht verkauft werden, dann werden sie 2 Wochen später
auf
wieder verkauft.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber Bier ist doch ähnlich. Ich finde, du musst das Stadionbier auch immer derbe schnell aus den Bechern trinken, weil sonst schmeckt der letzte
Schluck. Boah, das machen die Leute meistens.
Ja, sonst schmeckt der letzte Schluck auch echt überhaupt nicht mehr. Also es ist so schnell schal und in Flaschen hast ja keine Flaschen im Stadion.
Ja, es war vor 2 Jahren war das so, jetzt natürlich mit Köpi. Das ist alles unglaublich.
Ja, ja.
Bechersammler, Kinder, die Becher sammeln, ja oder nein?
Ja.
Ja.
Ja. Also meine Kinder machen es ja auch immer nach dem Spiel oder kurz 2-3 Minuten vor Spielende gehen sie dann schon los und sammeln die ersten Becher und dann stehen sie oben an diesem Finger, wo man rausgeht, ne, an diesem und stehen sie da und machen da mit ihr Taschengeld immer, bessern sie auf.
Das ist doch über Generationen wurde das doch so gemacht und das ist ja auch findig, also ist ja auch clever und du kannst so Kinder auch dann irgendwie so erziehen, so, guck mal, wenn du jetzt das machst, investierst du eine Viertelstunde, dann kriegst du so viel Geld und dann haben die direkt das Resultat, boah, ich hab hier gesammelt und bla bla und hab hier dann irgendwie so.
Also wunderbar. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, dass die Dauerkarte wird ab der nächsten Saison wird mit Becher sammeln, machen wir ein Sparschwein und dann kann er sich seine Dauerkarte damit mit Bechern. Also ich finde, wie du schon sagst, man kann die schon mal, natürlich wird das am Ende nicht reichen und natürlich bezahlt man sie dann so, ne, aber er kann ja schon seinen Teil dazu beitragen und dann einfach auch schon mal, ja.
Finde ich gut. Es gibt auch diese Spenden, Behälter, wo man die Becher reintun kann, wo das dann für
Hamburger Weg.
Hamburg, oder? Irgendwas in Hamburg, glaube ich, gespendet wird. Mhm. Auch eher neuer als älter, ne? Also das habe ich noch nicht so
gesehen. Ja, ist aber auch schon eine ganze Weile. Also ich weiß zum Beispiel, dass auch die ganzen Becher, die immer in den Innenraum geschmissen werden, dass die auch immer gesammelt werden und dann halt auch dort in diese Spendenbox mitgegeben werden.
Das ist gut. Also
das und Magdeburg-Block
ist eher ein Anreiz, dazu werfen mit meinen Augen.
Ja, gut, wenn
ich spende.
Ja, aber auch da wieder, ne, mit dem Werfen, also auf der Nord, das ist schon echt scheiße. Also auch nicht nur auf der Nord grundsätzlich diese Becher zu werfen. Du kannst dich noch sehr über ein Tor freuen oder irgendwie über irgendwas ärgern, aber einen Becher zu werfen, finde ich, ist einfach scheiße.
Das passiert aber doch nicht aus Versehen, das passiert nur mit Absicht, oder? Ist euch schon mal so aus Versehen so ein Becher aus der Hand gefallen?
Ja, mir schon mal. Aber tatsächlich, weil ich den in der ersten Reihe so über dem Geländer so gehalten habe, mir ist er aus der Hand gerutscht. Oh. Gott sei Dank saß da unter keiner. Aber das so, das wäre auch echt so. Puh.
Ich finde aber, das ist so ein, also wenn, ich habe es früher auch gemacht, aber so krass aus Gruppenzwang, weil ich dachte so, ich gehöre nicht dazu, wenn ich es nicht auch mache. So irgendwie, ne? Also beim Torjubel hat man ja gesagt, jetzt nicht vorsichtig stehen bleiben mit dem Bier, sondern einfach jubeln, scheiß drauf, ob das Bier dann wegflatscht oder nicht. Aber ich muss sagen, das Bier kostet derbe viel, man muss derbe lange wieder anstehen und dann am besten wirfst du noch den Pfandbecher weg. da dachte ich mir auch immer so, der Preis ist verdammt hoch hier, einmal nur mitzujubeln. Also
Kosten-Nutzen.
Ja, und ich verstehe die Leute, also ich finde es auch krass, dass das so viele machen. Also zack, wieder irgendwie, keine Ahnung, 6 Euro weg und direkt wieder anstellen.
Und wir hatten eine Zeit lang, ja, hatten wir ja nicht diese Becher, die mit Pfand drauf, sondern wirklich nur diese billigen Plastikbecher. Und da hat man sich ja irgendwann wieder dagegen entschieden, einfach auch aus
Nachhaltigkeitsgründen,
ja. Genau. Und ja, wenn die Leute damit aber nicht umgehen können und dadurch irgendwie Platzwunden und Leute irgendwie verletzt sind, ja, dann darf man sich irgendwann leider nicht wundern, dass es dann wieder zurückgeht zu diesen blöden Plastikbechern, so, die eigentlich keiner will.
Mikavre fragt, jetzt habe ich die Frage nicht, ist Jatta langsam geworden? Er hatte eine Szene, ich denke an die gleiche, die er denkt, war rechts vorne. Er sieht ja immer relativ langsam aus, wenn er läuft, obwohl er mega schnell ist. Ich weiß nicht, da hat er echt ein bisschen, also da ist er mir nicht weggerannt. Kann sein, dass der Gegenspiel auch schnell war. Nach der Verletzung ist er auch noch nicht der gleiche, sagen wir mal so. Er wurde eingewechselt, war okay, aber hat jetzt noch nicht alles an die Wand gespielt. Hat aber immerhin den Vorzug vor Baldé, muss man sagen.
Der aber auch mit der Nationalmannschaft unterwegs war, ne? Also der hatte ja auch seine U21 oder U20, weiß ich gar nicht genau. Gefährliches Halbwissen gerade, aber zumindest war er unterwegs und kann auch sein, dass er deswegen noch nicht wieder ganz fit war. Oder noch nicht so fit war wie der Rest.
Ich hatte Mikel Bronzy ein bisschen schmächtiger in Erinnerung, muss ich sagen. Also der, dachte ich, gute Kante der Kollege geworden auf jeden Fall.
Mein Sohn fragte nur, wer ist das mit den Locken? Ich konnte es aber auch nur anhand seiner Nummer 2 erkennen, dass es Mikel Bronzy war. Aber auch da zeigt's wieder, ne? Wenn, also ich meine, er hat bei der U21 hat er gespielt, hat da irgendwie Gas gegeben, hat sich wahrscheinlich im Training reingehängt und hat seine Spielzeit jetzt bekommen, ist eingewechselt worden. Und da waren andere auf der Bank, wo man gedacht hatte, okay, den hätte ich so vom Namen her und von dem, was man sonst irgendwie von denen kennt, hätte ich den Vorzug gegeben. Also auch da muss ich sagen, zeigt sich das wahrscheinlich, dass er im Training sich reinhängt und auch seine Degradierung, was es ja gar nicht ist, aber seine Spielzeit in der U21 halt nicht so auslegt, dass er sagt, ich spiele hier keine Rolle und lass mich einfach gehen.
Am Samstag spielen wir gegen Elversberg. Pia, was hast du zu dem Weltverein Elversberg zu sagen?
Genau, 13 Uhr Samstag, aktuell 8. Platz in der Tabelle, 5 Punkte Abstand zu uns. Das ist eigentlich gar, also irgendwie wirkt es gerade gar nicht so viel, aber ist es natürlich viel, weil wir sind Dritter.
Das können wir.
genau, 13 Punkte in 9 Spielen und haben auch plus 5 Tore, was ja eigentlich ganz okay ist. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, wie sie spielen, weil sie gefühlt jedes Spiel anders spielen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, gegen die Hertha haben sie frühes Pressing probiert und schnell nach vorne gespielt und es hat auf jeden Fall funktioniert, weil da haben sie 4-1 gewonnen. Ich denke irgendwie bei sowas immer, naja, wenn es gegen eine große Mannschaft schon geklappt hat, funktioniert es halt gegen die andere vielleicht auch. Aber ich bin mir sicher, dass Baumgart da die richtige Antwort drauf
hat. Du findet. Fuchs. ja, jetzt wenn du es so sagst, also ja, warum eigentlich nicht?
Ja, deswegen habe ich mir vor allen Dingen diese Spiele angeguckt. Genau, Gesamtbilanz. Wir haben erst 2-mal gegen Elversberg gespielt. Einmal hat Elversberg gewonnen, einmal haben wir gewonnen. Und zwar war das einmal am 16.09.23 und einmal am 25.02.24. Da haben wir gewonnen, also 24. Hoffentlich wiederholen wir das. Ansonsten sollte man auf jeden Fall Aslani, die 10 Mittelstürmer, im Blick behalten. Der hat bislang 4 Saisontore und Schnellbacher auch 4 Saisontore, Mittelstürmer. Ja, genau.
Also schon die Offensive.
Elversberg spielt wirklich ganz, also haben ganz wilde Ergebnisse. Völlig unberechenbar, ja, schon wie du sagst. Wirklich. Also letztes Spieltag spielen sie gegen Münster 1-1, dann gewinnen sie gegen Lautern zu Hause 1-0. Davor gewinnen sie in Berlin 4-1. Dann verlieren sie zu Hause gegen Ulm 3-1, also gegen Ulm.
Aber gewinnen gegen Darmstadt 4-0,
ja, also ganz
gegen Köln 2-2. Also es ist wirklich, man kann es nicht so richtig.
Das heißt es schon, es riecht dann eigentlich nach so einem 3-1 wieder für uns. 2-0, 3-1 für uns.
Was oder? Sagt Tipico dazu?
Tipico sagt, dass der HSV Favorit ist. 1,95. 3,5 auf Elversberg.
Okay.
Maxi Rohr spielt auf jeden Fall auch bei Elversberg. Ah, der ist ja ein alter Bekannter.
Das stimmt, ja.
Ah.
Hat Tatsache. Uns auch nie gezündet.
Nee. War nicht schlecht, aber auch irgendwie ein bisschen. Ja, war nicht schlecht, war nicht gut. Das, ja. Aber gut.
Aber von euch fährt keiner zufällig nach Elversberg?
Nee, meine Regierung hat Geburtstag, da komme ich nicht drum rum.
Oh ja,
das,
oh ja.
Boah, ich brauche noch ein Geschenk, richtig. Das ist viel schlimmer.
Hier, wir haben Gin.
Den haben wir schon zu Hause, habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Der übrigens sehr lecker ist, muss ich sagen. Also man würde ja manchmal tippen, dass so Merchandise-Sachen jetzt vielleicht nicht so, also einfach auf die Masse und Marge gehen so. Ne? Und aber den haben sie sich selbst zusammengestellt, also die vom HSV, waren sie beim Tasting und haben den Gin halt so, wie er jetzt ist, zusammengestellt. Und der ist echt lecker, also muss ich sagen. Hat es auf jeden Fall nicht nur als Geschenk bei mir, sondern auch so in die Hausbar geschafft. Sehr gut. Kann ich empfehlen.
Dennis Hitzfeld hat 118 Punkte beim Kicktipp Gruppe 2. Also damit ist er, glaube ich, Erster. Zumindest hat der Erste aus Gruppe 1 nur 113. Ich habe mittelmäßig abgeschnitten. Ich habe 13 Punkte gemacht. Zum Glück das 1-0 direkt getroffen gegen KSC gegen Ulm. Ansonsten tatsächlich leider eher mittelmäßig performt.
Ah, ich habe 15 ich Punkte schlechter. Gemacht.
15?
Ja, gar nicht so schlecht. Also der, ja, ich habe 3-2 getippt, 3-1 wäre es natürlich gewesen, aber ja, aber zumindest hier Karlsruhe gegen Ulm habe ich richtig und ja, ein paar Punkte habe ich da gemacht. Also
ja, ich versuche noch Kontakt zu halten zu oben, aber es wird nicht einfacher.
Ich bin auch nur hier eigentlich, weil ich zu Hause abwaschen muss, deswegen gucke ich hier immer mal links.
Kennt ihr den Typen?
Nee. Ist ein HSV-Fan auch?
Oder? Der ist ein HSVer, der beim Training gefilmt wird, ich glaube vom NDR oder so. Und der sagt, ja, so eigentlich bin ich nur hier, weil ich zu Hause eigentlich abwaschen muss.
Oh. Es gibt verschiedene Motive, das ist sicherlich eins davon.
Was cool. Was ich auch noch richtig krass fand übrigens, diese Woche wurden ja die Schalke-Tickets veröffentlicht sozusagen, für den Vorverkauf zumindest. Und da waren wirklich nach Sekunden dieses ganze Stadion komplett ausverkauft. Also ja, das wird auch noch ein Spektakel in 3 Wochen.
Nach wie vor. Das ist auch ein Samstagabendspiel.
Was ist das? 20:30.
Samstagabendspiel. Ja, also der Kiez wird danach brennen. Da habe ich mir jetzt schon eingetragen. Da zünden wir mal richtig. Auf jeden Fall ich. Keine Ahnung, was ihr vorhabt.
Also, doch, auf jeden Fall. Also,
das ist mal geil.
Ja, das stimmt. Ich habe unheimlich viele Leute an mir geschrieben, oh, sag mal, kannst du Mitglieder vorverkaufen, Tickets?
Es hatte fast so ein Derby-Gefühl irgendwie, weil da auch, du hast dich eine Stunde vorher eingeloggt und du bist trotzdem nicht durchgekommen, musstest mindestens eine Stunde warten, war es drin, alle Tickets waren weg. Es ist wirklich unfassbar.
Ja, tatsächlich. Ja. Aber es bockt. HSV schockt. Macht Spaß. Ich bin gespannt. Was glaubt ihr denn, wer spielt denn gegen Elversberg in der Abwehr jetzt, wenn Schonlau raus ist? Perrin. Wurde ja eingewechselt, hat seinen ersten Einsatz im HSV-Dress gezeigt.
Ja, doch. Ich glaube, er spielt. Ich hatte vorher schon gesagt, dass er, glaube ich, dieses Spiel ein bisschen mehr als irgendwie 15 Minuten bekommt. Und der Spielverlauf war natürlich auch relativ klar und er wurde auch gebraucht. Aber ich würde ihn hinten reinsetzen und dann 1-1 mit der Mannschaft spielen. Warum zur Hölle soll man bei der Leistung irgendwas verändern?
Aber ich fand, also ich habe so ein bisschen auf ihn geachtet. Ich glaube, er war selbst ein bisschen überrascht über Tempo, Härte. War doch, glaube ich, nicht so, wie er sich das wahrscheinlich gedacht hätte, dass es doch so intensiv ist. Natürlich gerade in dem Moment, wo wir nur mit 10 Leuten spielen und Magdeburg halt wirklich eine Drangphase
hat. Ja, du bist ja direkt vor der Flinte, ne?
Ja, genau.
Bei deinen Plätzen.
Ja, also und ein Magdeburger Spieler, wo ich sagen muss, ey, der Typ geht so gar nicht.
Weiß nicht, Amici?
Amici? Nein.
Keine Ahnung. Ich kenne nicht so viele.
Nee,
dieser Stürmer Artig?
Artig, ja.
Ja.
Ja. Also finde ich ein maximal unsympathischer Spieler, wirklich. Also,
ja, ja. Ich achte ganz wenig auf den Gegner, witzigerweise. Fallen mir immer, wenn die mir irgendwann manchmal so, ja, ey, und habt ihr die 10 gesehen von dem Gegner? Ich so, ja, keine Ahnung, sorry, ist mir nicht aufgefallen.
Ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ich gucke da auch nicht so viel auf die gegnerische Mannschaft.
Fandet ihr denn, dass es ein Elfmeter war? Dazu, das war auch noch eine kurze Diskussion bei einigen. Also für mich war es schon ein Elfmeter, muss man schon geben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das genau die Phase war, in der mein zweites Bier richtig gekickt hat und ich die ganze Zeit dachte, was passiert da und nicht mehr so fokussiert war.
Wer kennt's nicht?
Ups.
Naja. Ich hab's nicht nochmal nachgeguckt, ich war einfach, oh, okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir es doch soweit.
Gibt's noch irgendwelche? Dass Pia recht langsam trinkt, wenn sie in der 63. Minute erst das zweite Bier kickt.
Also das zweite Bier der zweiten Halbzeit vielleicht.
Man weiß es nicht. Ja, okay.
Never know. You never know. Und es ist ein Sonntag, ne? Ich nicht. Auf dem Sonntag natürlich aller Ehrenwerten. Da hoffen wir auf die nächsten drei Punkte. Und nur der HSV, ne?
Nur der HSV.
Ciao.
Ciao, ciao.